Den Text, den wir eben gelesen haben aus Lukas 24, 1 bis 10, das ist der Predigttext, über den wir gemeinsam nachdenken wollen. Und überschrieben habe ich diesen Text mit den Worten oder eigentlich mit der Frage des Engels: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das war so in der letzten Woche oder eigentlich Wochen, kann ich sagen, dass mir genau diese Frage aufs Herz gelegt worden ist und über die ich viel nachgedacht habe. Und wir werden heute gemeinsam das auch ansprechen, dass diese Frage nicht nur aktuell gewesen ist für die Frauen, die zum Grab gekommen sind, oder für die Jünger, sondern auch für uns heute, weil viele suchen den Lebendigen bei den Toten. Nun, dieser Bericht, den wir gemeinsam eben gelesen haben, Lukas 24, Verse 1 bis 10, er unterscheidet sich, ja, denke ich mal, von all den anderen Berichten des Neuen Testaments oder eigentlich der Bibel. Es ist ein überragender Text, eine überragende Bedeutung hat das, was wir hier gemeinsam gelesen haben, wenn wir von der Auferstehung des Herrn Jesu lesen. Und in 1. Korinther 15 ist es der Apostel Paulus, der uns das deutlich sagt, dass wenn es die Auferstehung nicht wirklich gäbe, oder wie manche Theologen das sagen, wenn die Auferstehung des Herrn Jesu nur in dem Verständnis der Jünger gewesen ist, dann ist der christliche Glaube vergeblich. Dann ist die Predigt vergeblich. Dann sind wir die ärmsten Menschen überhaupt. Dann glauben wir einer Lüge. Und deshalb sage ich, dass diese Auferstehungsberichte oder diese Auferstehungsberichte, die wir gemeinsam gelesen haben, die bedeutendsten Berichte der Schrift sind. Und es ist ja nicht nur so, dass zu der Zeit des Apostel Paulus die Menschen so ein bisschen darüber gelächelt haben und das Ganze als eine Spinnerei abgetan haben. Ihr erinnert euch an die Predigt des Apostel Paulus in Athen. Ja, alle haben ihm wunderbar zugehört, als er auf dem Areopag da gepredigt hat. Und dann fing er an auch, oder er kam zu dem Thema der Auferstehung. Und die Griechen haben gesagt, warte mal, das ist etwas, was wir ein anderes Mal hören wollen. Sie wollten dem nicht zuhören, was der Apostel Paulus über die Auferstehung sagen wollte. Und heute ist das genauso. Wir kommen zu einem Menschen, der ungläubig ist, der nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, der nicht glaubt, dass Jesus Christus gelebt hat. Und wir sagen, Jesus Christus ist tatsächlich auferstanden. Er lebt. Er ist eine lebendige Person, gerade jetzt. Und die lachen uns aus. Ja? So, wir schauen uns heute diesen Lukas-Bericht an mit dieser einen Überlegung. Was ist es, was Gott, unser himmlischer Vater, eigentlich, was ist es, was er möchte, dass wir mitnehmen für unser Leben, lesend diesen Bericht? Das ist ja nicht nur ein Ablauf, der hier weitergegeben wird, einfach ein Bericht, so ist es geschehen, sondern das sind Lektionen für uns. Und diese Lektionen versuche ich mit uns einmal herauszuarbeiten. Und das Erste, was uns auffällt, ist es, dass uns der Zeitpunkt oder der Tag der Auferstehung im Lukasbericht, dass uns das festgehalten wird, dass ja dieser Tag festgehalten wird. Es wird gesagt, am ersten Tag der Woche sehr früh. Und ich denke, wenn Lukas das wirklich gewusst hätte, zu welcher Stunde Jesus auferstanden ist, er hätte das auch geschrieben, aber das hat der Heilige Geist ihm nicht offenbart. Aber also schrieb der Lukas das auf, was er wusste. Ja? Und wir lesen vom ersten Tag der Woche. Und wir sagen zu diesem Tag heute Sonntag. Und im Russischen interessanterweise heißt dieser Tag Воскресенье. Ihr wisst das wahrscheinlich auch. Auch selbst durch die kommunistische Zeit, Sowjetzeit, hieß dieser Tag Воскресенье. Воскресенье heißt was? Auferstehung. wurde mir nie bewusst, als ich in Russland gelebt habe, als wir nach Deutschland gezogen sind und jemand mich darauf aufmerksam gemacht hat, dachte ich, oh ja, Auferstehung, stellt euch vor. Und eigentlich wäre es für uns als gläubige Menschen doch angebracht, dass wir, ich weiß nicht, anstatt Sonntag zu sagen, Auferstehungstag sagen. Und da würden wir uns jeden Auferstehungstag am ersten der Woche uns erinnern, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Das ist doch fantastisch. Das ist herrlich. Und hier ist die Frage an uns. So, warum ist es wichtig für Lukas, den Berichterstatter, diese Tatsache, dass Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist, festzuhalten? Ja, er hätte ja sagen können, Jesus ist auferstanden, fertig. Wen interessiert das wirklich, welcher Tag es gewesen ist? Nein, er schreibt am ersten Tag der Woche. Nun, wir wissen das. Wir haben es mit der alttestamentlichen Prophetie beschäftigt und wir wissen, dass das eben der erste Tag der Woche mit der alttestamentlichen Prophetie zu tun hat. Der erste Tag der Woche nach dem Passa war der Tag, an dem die Juden das Fest der Erstlingsfrucht gefeiert haben. Und wir wissen, dass all diese sieben Feste, die Gott eigentlich dem Volk Israel gegeben hat, sie weisen ja auf Jesus, sie weisen auf den Messias und sein Werk. Und genauso ist das auch mit diesem Fest der Erstlingsfrucht. Jesus ist die Erstlingsfrucht der ersten Auferstehung zum Leben in dem verherrlichten Leib. Nicht nur im Gedächtnis oder im Verständnis der Jünger. Jesus ist auferstanden in einem physischen Leib, aber es ist nicht der Leib, wie wir den haben, sondern es ist ein verherrlichter Leib. Und in diesem Leib lebt er jetzt auch. Er ist die Erstlingsfrucht. Und weil es die Erstlingsfrucht gibt, es ist wie so eine Anschauungslektion für uns als Gläubigen. Dann gibt es auch die Nachfolgefrucht und das sind wir, die wir zu Jesus gehören und die wir seinerzeit auch an dieser Auferstehung zum Leben teilnehmen werden, in der Entrückung. Aber ich vermute, da ist mehr als das. Und letzte Woche, es war eigentlich vor 2 Wochen, da habe ich eine ältere Dame besucht und ich habe mich mit ihr unterhalten und dann sagte sie mir, dass sie etwas ganz Bedeutendes entdeckt hat, studierend die Bibel für sich selbst. Und dann hat sie mir die Hefte gezeigt, die sie als Anleitung gebraucht für dieses Studium, Selbststudium. Und aufgrund dieses Selbststudiums und auch der Hefte, die ihr geholfen haben, ist sie zu der Ansicht gelangen, dass das Halten des Sabbats wichtig ist, auch für die Christen. Nicht nur wichtig, sondern heilsnotwendig. Ja, das ist schon die nächste Stufe. Und das meinte für sie auch, dass sie am Sonntag nicht zur Kirche gehen durfte, zur Gemeinde gehen konnte, weil das antichristlich ist und so weiter und so weiter. Ihr wisst wahrscheinlich, aus welcher Richtung das kommt. Und ich denke, es ist einfach von der Heiligen Schrift her oder mit der Bibel in der Hand, das zu widerlegen, was manche Menschen auch über den Sabbat denken. Und das ist, warum auch Lukas das besonders betont, dass am ersten Tag der Woche ja, Christus auferstanden ist. Und noch bevor die katholische Kirche existiert hat, da hat sich die erste Gemeinde am ersten Tag der Woche getroffen. Apostelgeschichte 20, Vers 7 steht geschrieben, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen. Gibt es noch einige, andere Verse, die davon sprechen. Oder als Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, die Offenbarung bekommen hat. An welchem Tag war das? Am ersten Tag der Woche, es war nicht am Sabbat. Und er fand es wichtig, das festzuhalten, wann er seine Offenbarung bekommen hat. Ja? Und außerdem steht in dem Wort Gottes geschrieben, Kolosser 2, 16 bis 17, so soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, welche Dinge doch nur ein Schatten derer sind, die kommen sollen. Ja? So auch der Sabbat. Und all diese Dinge, die die in den Festen der Juden gefeiert worden sind, die weisen auf Jesus Christus, die weisen auf das, was er als Christus, was er als Messias vollbringen wird. Sie finden in ihm eine Erfüllung. So, es ist gut möglich, dass Lukas stehend eben unter der Leitung des Geistes Gottes genau deshalb diesen Tag festhält, als ersten Tag der Woche. Das ist der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist. Und der Hinweis, dass die Frauen sehr früh gingen, ich denke, das ist auch eine Lektion für uns, oder wir können das als eine Lektion für uns sehen. Wann ist es, ihr Lieben, dass wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus suchen? Die frühen Stunden, so ist es in meinem Leben. Ich weiß, dass die frühen Stunden haben so ihren Vorteil, wenn wir das tun. Wenn ich einmal mein Frühstück gehabt habe und anfange zu arbeiten, dann irgendwie ist es schwer für mich, so diese innere Ruhe zu finden, ins Gebet zu kommen, ja, meditierend über das Wort Gottes. Aber vor dem Frühstück, da gehe ich und halte meine stille Zeit, ich lese die Heilige Schrift, ich bete, und im Deutschen sagt man, Morgenstund hat was? Gold im Mund. Und das ist in einer gewissen Weise richtig auch für uns. Ja, wenn wir die Nähe unseres Herrn und Heilers Jesus Christus, der lebt, suchen. Wie schön ist es, ja, noch vor dem Frühstück, früh am Morgen die Bibel aufzuschlagen und ihn reden zu lassen. Und dann im Gespräch, im Gebet, ja, mit ihm zu sprechen, ihm zu antworten. Wir lesen weiter und stellen fest, dass für uns ebenso auch die Zeugen der Auferstehung festgehalten werden. Und das ist auch, ich finde das sehr faszinierend und interessant. Zunächst einmal wird gesagt, von denen, die dann gekommen sind in diesem Bericht, in Lukas 24, es wird nur gesagt, sie und einige von ihnen. Ja, Vers 1. Dann, wenn wir weiterlesen, Vers 10, wird gesagt, es waren aber, so, sie, wer war das? Es waren aber Maria Magdalena, Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, sie und die übrigen sagten dies den Aposteln. Da waren noch einige mit dabei gewesen. Wer die übrigen sind, wird uns nicht gesagt, aber interessanterweise werden diese drei Namen der Frauen hier besonders unterstrichen und erwähnt. Und wir denken, so what? Ja, wen interessiert das? Warum? Aber ihr Lieben, damals, oder für die damaligen Leser, war das etwas Skandalöses, dass hier Frauen als Zeugen der Auferstehung genannt werden. Ich sage es einmal so, die Frauen waren damals in der Gesellschaft nicht so wertgeachtet, ja, wie heute, und ich drücke das sehr diplomatisch aus. Man weiß von jüdischen Rabbis, dass sie sogar gebetet haben und Gott gedankt haben, dass er sie nicht als Frau gemacht hat. Stellt euch das mal vor. Ja? So, das war das Verhältnis damals zu den Frauen gewesen. Es wurde ihnen nicht einmal erlaubt, im Gericht als Zeugen aufzutreten. Ja? Aber hier in Lukas, interessanterweise, betont das Wort Gottes, dass es Frauen waren, die zum Grab Jesu gegangen sind. Sie machen sich auf, mit den wohlriechenden Ölen und den Leichnam ihres Herrn noch einmal zu salben. Und als ich darüber nachgedacht habe, dann habe ich gedacht, Mensch, man muss doch diesen Optimismus der Frauen bewundern. Warum sage ich das? Naja, wenn wir zurückgehen zu Kapitel 23 und die letzten Verse lesen, dann sehen wir, dass die Frauen es gewesen sind, die mitgegangen sind und gesehen haben, wo Jesus, in welches Grab Jesus gelegt worden ist. Die haben es mit Sicherheit auch gesehen, dass die Soldaten da abgestellt worden sind, um das Grab zu bewachen. Sie haben es gesehen, dass der große Stein, ja, vor der Öffnung des Grabes gewälzt worden ist. So, warum sage ich, man muss den Optimismus dieser Frauen doch bewundern? Sie wussten um die Soldaten, die wussten um den großen Stein, trotzdem gehen die hin. mit dem Gedanken, ach, das wird schon. Das wird schon. Ja? Sie haben sich von diesen Dingen nicht abschrecken lassen. Wieder eine Lektion für uns. Was schreckt uns ab? Was hindert uns in dem Dienst für Jesus Christus? Was sind so diese Steine, die wir zuerst sehen, ja, die uns hindern, Jesus Christus zu dienen? Kann sein, dass wir denken, ich bin nicht so fähig, ich bin nicht so begabt. Kann sein, dass manche von euch denken, ich habe nicht so eine Schulung gehabt oder ich traue mich nicht oder warum auch immer. Ihr Lieben, wir stehen in erster Linie nicht vor Menschen, wir stehen vor Gott. Ihm wollen wir ehren, ihm wollen wir dienen. So lassen wir uns nicht hindern in unserem Dienst für Jesus. Und das Gewaltige ist doch, als sie zum Grab kommen, als sie dort angekommen sind, da waren weder die Soldaten da, noch war da der Stein, der die Öffnung zuhielt. Der Stein war abgerollt. Ja? Wunderbar, wunderbar, das zu lesen, eine Lektion für uns. Wir haben ja diese Steine vor uns, diese Hindernisse vor uns. Jesus wird sie wegnehmen und er fordert uns heraus, ja, ihm zu dienen. So wie er uns begabt hat, so mit den Gaben, die er uns anvertraut hat. Manche Bibellehrer behaupten, und das hat mit Archäologie zu tun, dass diese Steine, die vor das Grab, vor die Gräber damals gerollt worden sind, mehr als 2 Tonnen gewogen haben. Ja, das ist allerhand. Da müssen schon einige wie Vitali, ja, anpacken, um diese Steine wegzurollen. Das ist nicht so einfach. Und die Frauen gehen aber. Die gehen. Und überlegt einmal. Und das ist der nächste Gedanke, auf den ich uns aufmerksam machen will. Ihr Lieben, der Stein wurde ja nicht abgerollt, damit Jesus aus dem Grab herauskommen kann. Verstehen wir das? Jesus brauchte das nicht. In seinem Auferstehungsleib konnte er durch solche Hindernisse gehen. Es war nicht für ihn, dass der Stein abgerollt worden ist. Der Stein wurde abgerollt, damit die Zeugen der Auferstehung hineingehen können und sich selbst davon überzeugen können, dass Jesus nicht da ist, wo sie glaubten, dass er sein wird, nämlich unter den Toten. Der Stein wurde extra für diese Zeugen, für diese Frauen abgerollt. Und das ist, was wir erleben werden. Das ist auch eine Lektion. Wenn wir uns trauen, Jesus zu dienen, so wie Gott uns begabt hat, schlicht und einfach Zeugnis zu geben, ihm zu dienen mit den Liedern, wird genau das passieren. Diese Steine werden für uns abgerollt und wir werden etwas ganz Gewaltiges erleben, nämlich das Wunder Gottes in unserem Leben, das Wirken Gottes in unserem Leben. Und wie herrlich ist das? Und das ist nun auch der dritte Hinweis in unserem Text, den ich für uns unterstreichen will. Und das ist die klärende Begegnung der Frauen mit den Engeln. Ja? Schaut mal, was gesagt wird. Es wird gesagt, die Frauen gingen in das Grab hinein, fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Sie fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und als sie darüber ganz ratlos waren, und wir können uns vorstellen, warum das so war, sie haben doch vor 3 Tagen oder ja, vor 3 Tagen war es gewesen, gesehen, wie Jesus nicht nur gekreuzigt worden ist, sondern wo er auch ganz genau hingelegt worden ist, in welches Grab. Und nun kommen sie und da ist nichts. Niemand ist da. In anderen Berichten wird sogar gesagt, dass die Leichentücher interessanterweise schön sorgfältig da lagen. So, Jesus ist nicht unordentlich. Sehr, sehr ordentlich. Ja, dass er die Leichentücher nicht einfach so dahin wirft, sondern alles schön ordentlich gelegt ist. So, darüber waren sie ratlos. Was ist hier los? Sie haben das erwartet, dass der Leichnam Jesu da war. Und in diese Ratlosigkeit, in dieses Erstaunen der Frauen, treten nun die Engel. Und die Frauen erschrecken natürlich und neigen ihr Angesicht zur Erde, sagt uns die Luther-Übersetzung. Im griechischen Text ist das etwas dramatischer dargestellt. Es wird gesagt, dass die Frauen im Terror Das heißt, im großen Schrecken ihr Angesicht zur Erde neigten. Und um das zu machen, müsst ihr auf die Knie gehen oder mussten sie auf die Knie gehen. Das heißt, im Terror fallen diese Frauen nieder auf ihre Knie vor den Engeln und die verbeugen sich. Sie beten nicht an, sie sind furchtbar erschrocken über diese Begegnung. Und das ist es, was die Engel dann zunächst einmal fragen. Oder einer der Engel, er sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und das ist eine sehr überraschende Frage. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? War das nicht so, dass Jesus kurz vorher gekreuzigt worden ist? War das nicht so, dass er wirklich tot war? Ja. Und wie gesagt, diese Frage beschäftigt mich persönlich seit etlichen Wochen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ihr Lieben, ist das nicht so, dass unser Leben als Nachfolger Jesu manchmal so aussieht, als hätten wir einen toten Herrn? Wie leben wir? Wie leben wir? Leben wir ganz praktisch als wiedergeborene Christen wirklich so in dieser mutmachenden, in dieser hoffnungsvollen Realität, dass Jesus lebt und er lebt? Ich habe ein persönliches Zeugnis von einem Pastor gelesen mit dem Namen Stephen Brown, der ganz plötzlich seinen Bruder mit dem Namen Ram, der auch sein bester Freund gewesen ist, verloren hat, weil dieser einen Herzinfarkt hatte. Und dieser Ron, der gestorben ist, war in seinen 40ern. Niemand hat das erwartet. Er war ein hervorragender Staatsanwalt, ein guter Vater, ein guter Bruder, ein guter Freund, eben für diesen Steven, sein Bruder. Und sein Tod erschütterte diesen Pastor Steven, der nicht einmal die Gelegenheit hatte, sich von seinem Bruder und seinem besten Freund zu verabschieden. Weg war er. Und einige Wochen nach Rons Tod beschloss Pastor Steven dann, zum Grab seines Bruders zu gehen. Und es war ein kalter und bewölkter Nachmittag im Spätwinter und Steven stieg aus seinem Auto heraus und es war am Regnen. Es war so richtig, wie man sich das im Spätwinter vorstellt, so ein richtig bedrückendes, nasses Wetter. Und dann stapfte er am Friedhof durch die Matsche da, durch den Schlamm und versuchte, den Grabstein seines Bruders zu finden. Und er konnte es nicht. Er konnte den Grabstein nicht finden. Er konnte das Grab nicht finden, wo sein Bruder beerdigt worden ist. Und im Regen stehend überwältigte ihn eine tiefe, tiefe Trauer. Und dieser Pastor Steven, er begann zu weinen. Und er betete zu Gott und sagte, Gott, das ist der schlimmste Monat meines Lebens gewesen. Und heute kann ich nicht einmal das Grab meines Bruders finden. Und dann schreibt dieser Pastor Steven, er sagt, plötzlich war es ihm so, als wäre Jesus Christus bei ihm. Als hätte Jesus Christus ihm genau diese Worte in sein Ohr geflüstert, warum suchst du den Lebenden bei den Toten? Und Pastor Steven schrieb dann später, diese Worte haben mich getröstet. Und er sagt, ich war seitdem nicht mehr auf dem Friedhof. Er sagt, ich muss dahin nicht gehen. Derjenige, der Ron liebt und ihn kennt, Jesus Christus, er sagt, er kam in meiner Trauer zu mir und er hat das ja versprochen. Jesus hat es jedem seiner Nachfolger versprochen, ihn nie zu verlassen. Und das sagt dann oder schreit Pastor Steven, das hat alles verändert. Ihr Lieben, wie sieht das in unserem Leben aus? Suchen wir den Lebenden auch bei den Toten? Wie leben wir als Menschen der Auferstehung? Es ist uns bestimmt schon aufgefallen, dass an manchen Kreuzen Jesus noch drauf ist. Ja? Aber das Kreuz ist leer. Und ebenso ist das Grab Jesu leer. Der Jesus Christus ist auferstanden und erlebt, sieht man das an unserem Leben für ihn. Und das ist das, was die Engel dann auch sagen. Und das ist bedeutend für die Frauen, das ist bedeutend für die Jünger, Nachfolger nicht nur damals, sondern auch für uns als jede Nachfolger, die wir nun 2000 Jahre später leben. Vers 6, schaut einmal, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, sagen sie. Gedenket daran. So, hier hören wir eine Ermahnung. Erinnert euch doch. Erinnert euch doch, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Sohn des Menschen muss überantwortet werden in die Hände sündiger Menschen und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Das heißt, sie hätten es eigentlich wissen müssen. Warum? Weil Jesus ihm gesagt hat. Das ist eine Ermahnung. Und mit uns ist es ähnlich. Wir haben sein Wort. Wir haben das Wort Gottes. Nicht einfach als ein Poesiebuch, als eine Trostliteratur. Die Bibel ist für uns das Wort Gottes. Die Bibel ist für uns der Kompass, die Anweisung für unser Leben. Und sie, die Bibel, wird sich erfüllen bis in jede Einzelheit. Das ist auch, was Jesus versprochen hat. Seine Verheißung, seine Zusagen, seine Hinweisen für das, was geschehen wird, in der Zukunft wird sich erfüllen, weil Jesus das so gesagt hat. Wir müssen sein Wort immer wieder lesen, uns immer wieder daran erinnern. Das sind Worte unseres Herrn, der lebt. Wir dürfen sie nicht vernachlässigen und schon gar nicht vergessen. Und in Vers 8 wird uns dann versichert, und sie gedachten, ja, sie erinnerten sich an seine Worte. Und wir wollen uns heute Morgen auch daran erinnern, was Jesus seinerzeit den Seinen versprochen hat und was für uns festgehalten wird in Johannes 14. Wir kennen diese Worte sehr gut, aber ich möchte es noch einmal unterstreichen. Das ist, was Jesus sagt. Das ist das, was sich wirklich auch erfüllen wird. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch das gesagt. Ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Ihr Lieben, sind wir bereit für das nächste gewaltige Ereignis der Weltgeschichte, das Kommen des Auferstandenen und des verherrlichten Herrn Jesus. Jesus kommt wieder. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.